Hallo, herzlich willkommen zur Ringvorlesung. Unser heutiger Gast ist Bernhard Knierin. Er arbeitet zu den Themen Verkehr und Mobilität, ist aktiv im Bündnis Bahn für alle und im Netzwerk Solidarische Mobilität und ist Autor zweier Bücher. Das eine mit dem Titel Essen im Tank, warum Biosprit und Elektroantrieb den Klimawandel nicht aufhalten. Und das andere ist ein Handbuch für den Verkehrsalltag mit dem Titel Ohne Auto leben. Nachdem es im letzten Vortrag um Transformation in Bezug auf Energieversorgung ging, geht es heute um Verkehr und Mobilität. Und der Vortrag heute trägt den Titel Auf dem Weg zur Mobilitätswende, warum eine Verkehrswende nicht ausreicht. Und damit übergebe ich das Wort an Bernhard Knierin.
Ja. Vielen Dank und vielen Dank überhaupt für die Einladung hierher. Also ich halte so Vorträge immer mal für politischen Gruppen, aber an der Uni ist doch was anderes.
Bin ich eigentlich auch so verständlich? Weil
ist der Abstand irgendwie?
Oder geht es vielleicht einfach so, weil das wäre mehr...
Geht nicht. Okay, dann muss ich mit dem Abstand das irgendwie hinkriegen, sonst müssen Sie winken, wenn ich irgendwie schlecht verständlich bin. Ja, genau, mit der Verkehrswende und der Mobilitätswende, das klingt erstmal relativ sperrig, aber ich will versuchen, dass das über den Vortrag hoffentlich irgendwie klar wird, was damit gemeint ist. Ja, warum ist Verkehr überhaupt ein Problem, wo es sich lohnt, mit zu befassen? Wir leben ja in einem sehr mobilen Zeitalter, zumindest ist das immer so unser Gefühl. Wir sind alle viel unterwegs, sowohl im Alltag als auch auf Urlaubsreisen, Geschäftsreisen und so weiter. Und die Folgen davon, hier sieht man nochmal, wie wir überhaupt unterwegs sind, nämlich die große Größe daran ist natürlich das Auto, das ist auch wenig überraschend. Hier ist mal die Verkehrsleistung aufgezeigt, also was immer an Kilometern pro Nase zurückgelegt wird oder wenn man über die ganze Bevölkerung nimmt hier. Und so sieht es aus mit dem öffentlichen Verkehr auf der Straße, so mit der Bahn, da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan im Vergleich zum Auto und in den letzten Jahren holt auch das Flugzeug sehr auf. Also das nur mal so als Bestandsaufnahme, wie das überhaupt aussieht mit unserem Verkehr im Moment. Das mit dem Flugzeug übrigens ist besonders überraschend, weil das nur Inland ist hier. Das sind nur die Zahlen für innerhalb Deutschlands. Und da holt das Flugzeug langsam die Bahn ein. Ja, was sind die Konsequenzen davon? Hier habe ich noch den Gütertransport vergessen. Das ist alles, was so über die Grenzen nach Deutschland reingeht und rausgeht. Noch mehr Abstand? Okay, vielleicht geht es so besser. Das steigt in ähnlicher Weise. Auch das wird immer mehr. Ja, und das Erste ist wahrscheinlich hier in der Vorlesung schon häufiger aufgetaucht, das Thema Klimawandel. Der Verkehr macht immerhin ein Fünftel ungefähr aus von unserem Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, ist also der zweitgrößte Verursacher nach der Energiewirtschaft, Kohlekraftwerke und so weiter, also durchaus ein großer Faktor. Und ich glaube, zu den Konsequenzen muss ich hier nicht ganz so viel erzählen, was die ganze Frage angeht. Wenn wir über die 2-Grad-Grenze kommen, dann kommen selbstverstärkende Effekte und so weiter. Das heißt, wir müssen unbedingt alles dafür tun, dass wir innerhalb der 2-Grad-Grenze bleiben. Und da hat jetzt auch das Abkommen von Paris im letzten Dezember festgelegt, dass der Verkehr bis 2050 dekarbonisiert werden sollte. Das heißt, in 2050, 35 Jahre, 34 Jahre von jetzt, sollte der Verkehr völlig ohne CO2-Ausstoß funktionieren. Das ist eine steile Ansage. Ja, was ist das andere Problem außer Klimawandel? Ist auch die Luftverschmutzung. Was?
Noch ein bisschen weiter weg oder runter?
Noch ein bisschen weiter weg. Okay, ich komme noch nicht ganz klar mit dem. Ich hoffe, geht es so? Bin ich so gut verständlich? Das andere ist die Luftverschmutzung. Das ist zum einen ein Thema für die Umwelt außenrum, aber natürlich auch für die Menschen. Ist für viele Atemwegserkrankungen, asthmatische Erkrankungen und so weiter verantwortlich. Also ist gerade in Städten auch ein großes Problem. Und was man hier auch nochmal an dieser Straße sieht, ist es auch ein ganz starkes Gerechtigkeitsproblem. Denn wenn man sich zum Beispiel anguckt, wer hier in Berlin an den Stadtautobahnen wohnt, das sind nicht unbedingt die Reichen und Schönen. Und gleichzeitig sind aber die, die deutlich mehr Einkommen haben, deutlich mehr Geld zur Verfügung haben, die, die sehr viel mehr von dem Verkehr verursachen. Die gleiche Rechnung kann man auch für Flugverkehr aufmachen. Ja, Lärm ist das nächste große Thema. Nur in Berlin haben wir den Großflughafen, der extrem leise und extrem umweltfreundlich ist bis jetzt noch. Aber wenn er mal eröffnet ist, werden wir auch da große Konflikte haben. Da muss ich, glaube ich, auch nicht sehr viel zu sagen. Lärm wird vor allem auch mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Also hat auch ganz knallharte gesundheitliche und volkswirtschaftliche Auswirkungen. Und das nächste große Thema, was eigentlich viel zu wenig betrachtet wird, ist das Thema Flächenversiegelung. Schon jetzt sind 5% der Fläche in Deutschland allein Verkehrsfläche. Insgesamt 13% sind Siedlungs- und Verkehrsfläche, also wenn man alles an Gebäuden und so dazu zählt, aber 5% Verkehrsfläche, wenn man das jetzt mal umrechnet auf die Einwohner, dann haben wir ungefähr, irgendwo habe ich hier die Zahl ausgeschrieben, wir haben über 200 Quadratmeter pro Person an Verkehrsfläche, verglichen mit 46 Quadratmeter Wohnfläche. Das finde ich einen ganz interessanten Vergleich. Das heißt, wir wenden viermal so viel Fläche aus, nur für unseren Verkehr wie fürs Wohnen. Was jetzt nicht als Plädoyer verstanden werden soll, dass wir mehr Wohnfläche bräuchten, weil das ist im Sinne von Klima und Umwelt auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und es wird jeden Tag weiter versiegelt, obwohl es ein Nachhaltigkeitsziel der Bundesregierung gibt, das nicht mehr zu tun. Aber jeden Tag werden weiter über 80 Hektar insgesamt versiegelt und über 20 Hektar davon sind allein Verkehrsfläche, was im Schnitt jeden Tag dazukommt. Ja, dann das ganze Thema Rohstoffknappheit. Ich glaube, da wissen Sie wahrscheinlich mehr als ich drüber, wenn Sie die Vorlesung letzte Woche gehört haben, wo es ja um Energie ging. Diese ganze Frage von wegen Peak Oil, was hier angedeutet ist, die ist zugegebenermaßen umstritten. Aber was relativ unumstritten ist, ist, dass Öl irgendwo limitiert ist und dass es deswegen immer schwieriger wird, die vorhandenen Ressourcen noch zu fördern. Und das erhöht automatisch solche Risiken, so wie wir es hier vor zwischen 6 Jahren hatten mit der Deepwater Horizon, mit dem großen Unglück. Das war eben so eine Tiefseebohrung und die gibt es immer mehr. Dazu kommen dann umstrittene Sachen wie Ölsände, Fracking und so weiter. Also es wird immer schwieriger, an die Ressourcen ranzukommen. Ja, und das große Thema, was auch viel zu wenig betrachtet wird, ist das Thema Unfälle. Also wir haben immer noch jedes Jahr fast 4.000 Tote auf den Straßen in Deutschland. Weltweit geht es in die Millionen. Und es gibt noch ungefähr 100-mal so viele, also grob 400.000 Verletzte, die auch dazu kommen. Viele mit bleibenden Schäden, mit Behinderungen. Dann darf man immer nicht vergessen, dass da auch noch Familien und Freunde und so weiter Lebenswandel dranhängen. Also das ist eigentlich ein Blutzoll, der wird so als Kollateralschaden hingenommen. Aber wenn man im Umkehrschluss bedenkt, welchen Aufwand wir betreiben, wie viele Bürgerrechte wir beschneiden, um die Terrorismusgefahr angeblich zu bannen, was wir dann tatsächlich gar nicht tun, ist es eigentlich absurd, dass wir nicht mal dazu kommen, ein Tempolimit in der Stadt zu senken, auf 30 Stundenkilometer zum Beispiel, oder auf Autobahnen zu senken, was auf einen Schlag wahnsinnig viel zur Erhöhung der Sicherheit beitragen würde. Wird aber nicht gemacht. Da zählt das irgendwie nicht, dieses große Thema. Ja, das ist das große Thema Sicherheit. Also zurück zum Straßenverkehr. Das ist also der ganz große Verursacher davon. Und wenn man sich anguckt, wie sich unser Verkehr verteilt, hier hat man es nochmal, sind eben im Personenverkehr 80% auf der Straße. Die anderen Verkehrsträger spielen im Vergleich dazu fast keine Rolle. Und wenn man sich den Güterverkehr anguckt, dann sind es auch 70% auf der Straße. Das sind die großen Lkw-Kolonnen. Also damit haben diese ganzen Auswirkungen des Verkehrs erheblich zu tun, wie der sich verteilt. Und so hat sich das über die Jahre der Bundesrepublik verändert. Also am Anfang hat das Auto noch lange nicht die Rolle gespielt, da waren wir eben noch nicht so stark motorisiert und inzwischen ist es ziemlich konstant und trotz aller politischen Ankündigungen ändert sich da auch nicht so wahnsinnig viel dran. Ist ziemlich gleichbleibend über die Jahre. Ja, und weil ich eben schon gesagt hatte, das hat eine Menge damit zu tun, wie die Verkehrsträgerverteilung ist. Hier sieht man mal für die gleiche Leistungseinheit, also einen Personenkilometer, wenn eine Person einen Kilometer zurücklegt, was das mit den verschiedenen Verkehrsträgern verursacht. Das Flugzeug ist natürlich mit Abstand der schlimmste, das ist wenig überraschend, aber der Pkw ist immer noch ein Faktor 3-4 schlechter als die Bahn. Und der Bus sieht hier nochmal besser aus, wobei man dazu sagen muss, das ist noch vor der Zeit der Fernbusse erhoben, weil traditionell fahren ja Busse immer relativ voll durch die Gegend, aber in der Zeit der Fernbusse ist das eben auch nicht mehr so, da ist die Auslastung halt ein Problem, deswegen dürfte inzwischen der Busbalken hier auch ungefähr auf der Ebene der Bahn sein. Bei Stickoxiden sieht es nicht viel anders aus, auch da hat man die gleiche Verteilung, Flugzeug am schlimmsten und die Bahn am besten und bei Feinstaub sind die Unterschiede sogar noch mal stärker. Also das nur als Plädoyer, man kann durch die Verkehrsträgerwahl natürlich eine Menge daran verändern. Ist jetzt auch nicht sehr überraschend, aber es ist immer ganz gut, das nochmal mit Zahlen zu sehen. Und im Transport sieht es nicht viel anders aus. Auch da haben wir, hatte ich eben schon erwähnt, die Verteilung. Auch hier hat sich das über die Geschichte der Bundesrepublik sehr stark in Richtung Straße verändert. Deswegen haben wir jetzt eben auch sehr konstant diese 70% auf der Straße. Und auch hier ist die Verteilung sehr ähnlich. Da ist das Flugzeug exorbitant schlecht, weil man halt die ganze Masse erstmal in die Luft heben muss, was wahnsinnig energieaufwendig ist. Da sieht der LKW im Vergleich schon fast gut aus, aber der ist immer noch 6-mal schlechter als die Bahn für Transporte. Trotzdem funktioniert eben so viel an Transporten auf der Straße. Und warum? Da komme ich im Verlauf noch drauf. Ja, und als letztes noch kurz mal der Blick über die Grenzen hinweg global. Es ist nämlich auch so, dass die Leute, zum Beispiel wie hier in Indien, auch nicht mehr ganz so viel Lust haben, nur mit dem Fahrrad zu fahren, sondern auch je nach Wohlstand auf entweder zweirädrige Motorisierung oder Autos setzen und auch nicht alle auf den öffentlichen Verkehr. Also im Prinzip streben auch alle Leute in anderen Ländern unser Mobilitätsverhalten an und wir sind natürlich nicht so richtig in der Position, denen zu sagen, das dürfen sie nicht, wenn wir das selber machen. Aber global sieht es eben so aus, wenn wir die 2-Grad-Grenze halten wollen für den Klimawandel, dann dürften wir pro Person noch ungefähr 2,5 Tonnen pro Jahr, 2,5 Tonnen CO2 ausstoßen. Tatsächlich sind wir weltweit jetzt schon im Bereich von 5 Tonnen Und in Deutschland liegen wir nochmal doppelt so hoch. Je nachdem, wenn man die Produktion mit einrechnet, ist man hier sogar noch deutlich höher. Also das, was in anderen Ländern produziert wird, was wir aber dann verwenden, was man eigentlich fairerweise auch uns zurechnen muss. USA sehen nochmal schlechter aus, aber das soll nicht das Argument sein, dass wir die großen Engel sind. China hat inzwischen auch schon gut aufgeholt, auch Indien ist inzwischen auf dem Weg nach oben. Wer hier nicht drauf ist, weil man die kaum sehen würde, sind die meisten afrikanischen Länder, also nicht ganz viele, die gerade bei 0,3 Tonnen oder so pro Person ausstoßen. Und ja, letztlich heißt das global, die subventionieren unseren hohen CO2-Ausstoß. Denn wenn die ganze Welt den CO2-Ausstoß hätte, den wir haben, dann würde das Ganze schon längst zusammenbrechen. Aber das ist wahrscheinlich auch keine ganz neue Information, wenn Sie sich schon so lange mit Transformation und der Krise beschäftigen. Ja, kommen wir zu dem, was allgemein als Lösung so betrachtet wird und gepriesen wird. Denn wir leben ja in einem technischen Zeitalter und deswegen wird es bald wahrscheinlich diese Flugzeuge geben, die dann kaum noch Energie verbrauchen. Dann werden solche Bahnen, die Autos transportieren, sollen jetzt in China auf den Autobahnen gebaut werden. Autos kriegen demnächst auch Flügel, die dann auch wahnsinnig Energie sparen. Oder Busse sollen dann mal so aussehen. Das nur mal als kurze Illustration, was wir immer wieder als Lösungen für solche Probleme sehen. Es werden immer wieder technische Lösungen vorgesetzt und als Lösungen angepriesen. Und da ist an erster Stelle zum Beispiel die Lösung der Biokraftstoffe. Oder ich sage eigentlich lieber Agrokraftstoffe, denn Bio klingt so schön nach Bioladen, aber tatsächlich kommen die natürlich nicht aus biologischem Anbau, sondern aus knallhartem Agrobusiness. Und ja, hier sind mal ein paar Pflanzen zu sehen, die man dafür verwenden kann. Also im Moment funktioniert das mit den Biokraftstoffen entweder so, dass man Pflanzenöle nimmt, die aus den Früchten kommen, und daraus Biodiesel macht, und mit dem kann man dann die entsprechenden Fahrzeuge betanken. Das ist nicht weiter überraschend. Oder man vergärt das Ganze, also im Prinzip salopp könnte man sagen Schnaps brennen und dann kriegt man Ethanol. Und dieses Ethanol ist zwar nicht das gleiche wie Benzin, aber man kann es in Motoren sehr, sehr ähnlich verwenden wie Benzin. Und das sind im Moment die gängigen Herstellungswege, die man hat für Biokraftstoffe und die ja auch tatsächlich allem, was im Moment an der Tankstelle ist, diesem E10-Kraftstoff auch beigemischt sind. Also ein bestimmter Prozentsatz ist immer genau das. Wenn man sich die Energiebilanz davon anguckt, dann sollte die idealerweise von der Theorie eigentlich gut aussehen, denn die Sonne liefert die Energie, die geht in die Pflanze und aus der Pflanze macht man den Agrokraftstoff und dann hat man ja letztlich Sonnenenergie im Tank. So die Theorie oder so, wenn es schön wäre. Aber tatsächlich fehlt da natürlich noch vieles, das geht eben nicht einfach nur ins Auto. Achso, das Bessere ist natürlich, man hat auch noch Nebenprodukte, es kommt auch noch was nebenbei bei raus, was man zum Beispiel noch als Tierfutter verwenden kann. Aber in der Rechnung fehlt leider noch einiges. Denn man braucht eine Menge Energie für den Anbau, man braucht Energie für die Düngemittel, man braucht Energie für die Bewässerung und das Wasser natürlich, die Lagerung, der Transport und dann noch die Herstellung. Das alles kommt noch dazu. Das ist also die Energie, die man erstmal reintun muss, um das Ganze hinzukriegen. Und wenn man sich da mal die Energiebilanz anguckt, das ist zum Beispiel mal von Ethanol, das man aus Getreide macht, also einer der Herstellungswege, der in Deutschland verwendet wird, dann sind hier die ganzen Energieeinträge, das ist alles als Minus drin, und das ist das, was man rauskommt, der Energiegehalt von dem Ethanol. Und das ist, wenn man netto zusammenrechnet, was man dann tatsächlich gewinnt. Und man gewinnt, wenn man jetzt guckt, was ist an Energie drin, ungefähr 8 Megajoule pro Tonne und 2 Megajoule pro Tonne ist das, was man tatsächlich nur netto rauskriegt. Das heißt, nur ein Viertel der Energie ist tatsächlich gewonnene Energie, also diese schöne Theorie von der Sonnenenergie, die da drinsteckt. Das ist eine wahnsinnig schlechte Energiebilanz. Noch schlechter sieht die Wasserbilanz aus. Hier sind mal ein paar Zahlen, was für pro Liter Biodiesel oder Bioethanol, das man anbaut, an Wasser da rein muss. Und das geht in die Tausende von Liter, je nach Anbau. Das geht bei uns noch, ist das noch machbar, weil wir genug Wasser haben. Aber in anderen Ländern, wo knallharter Wassermangel herrscht, ist das natürlich ein richtig, richtig großes Problem. Und noch schlechter sieht im Prinzip die Klimabilanz aus. Das ist ein bisschen komplexer, das muss ich erklären. Die Referenz ist hier das Schwarze, das ist Diesel. Das ist also die Klimaschädigung, das sind Gramm CO2-Äquivalente, die man dann pro Fahrzeugkilometer ausstößt. Also das ist sozusagen, das ist Diesel. Also je schlechter, je länger der Balken ist, umso schlechter ist es, weil umso höher die Klimawirkung ist. Diesel ist quasi ja, der Referenzpunkt, weil man das aus dem Boden holt. Und bisher war es so, dass man bis zu der roten Linie kommen musste, um einen Biokraftstoff oder Agrokraftstoff nachhaltig nennen zu können. Das heißt, man musste ein Drittel besser sein als dieser fossile Kraftstoff. Inzwischen, ab diesem Jahr, ist es aber so, dass man sogar 50% besser sein muss. Das ist die neue EU-Verordnung. Das ist hier die grüne Linie. Und jetzt gucken wir mal, wie die ganzen Kraftstoffe da so abschneiden. Wenn man Biodiesel aus Raps macht, liegt so dazwischen. Also nach der neuen Verordnung eigentlich schon gar nicht mehr so richtig zumutbar. Wenn man dafür Wiese umbricht, denn Wiese ist was als Grünland eine sehr positive Klimawirkung hat, dann wird das Ganze sogar noch schlechter. Das ist schon fast auf der Ebene wie Diesel. wenn man das Ganze jetzt aus Palmöl macht und dafür Tropenwälder abholzt, passiert ja leider auch, dann müsste eigentlich der Balken bis hier oben gehen, der passt nicht mehr drauf. Der müsste doppelt so hoch sein, wie er da ist. Das ist im Sinne von Klima völlig jenseits von Gut und Böse. Wenn man das aus anderen Diatrophanüssen macht, das sieht ganz gut aus. Und das Allerbeste ist, wenn man das aus alten Fetten macht. Ganz salopp gesagt, wenn man Frittenfett nimmt und das filtert und das in sein Auto macht, das hat eine richtig gute Klimabilanz. Nicht so richtig überraschend. Gucken wir uns das noch bei Benzin an. Da ist das hier der Standard quasi und das dann die entsprechenden Linien mit dem Drittel oder 50% besser. Wenn man das aus Weizen macht, sieht schon nicht besonders gut aus. Wenn man das Ganze, wenn man dafür Wiese umbricht, wieder unten den Weizen anzubauen, sieht es auch wieder schlechter aus. Wenn man das aus Mais macht, sieht es auch nicht sehr berauschend aus. Wenn man dafür Wiese umbricht, auch wieder ein ganzes Stück schlechter. Das Einzige, was da wieder besser ist, ist Ethanol aus Zuckerrohr, was in Brasilien viel gemacht wird. Das ist noch einigermaßen vertretbar. Oder auch wenn man dafür dann wieder Savanne umbricht, sieht es auch wieder deutlich schlechter aus. Das ist aber jetzt nur die halbe Wahrheit, diese roten Balken. Das ist nämlich nur, wenn man einrechnet, was die direkten Landnutzungsänderungen sind. Das heißt, wenn ich gucke, so wie eben betrachtet, ich breche Wiese um, habe dann nicht mehr die Wiese mit ihrer positiven Klimawirkung, sondern habe danach die Pflanze, die ich anbaue. Jetzt gibt es aber leider, dadurch, dass ich ganz viel solche Kraftstoffpflanzen anbaue, also Bioenergiepflanzen, gibt es einen Druck auf andere Pflanzen. Ich muss ja irgendwo noch die Nahrungsmittel bauen. Anbauen. Das heißt, wenn ich eine Fläche entsprechend umwandle, muss irgendwo anders eine neue Fläche umgebrochen werden, wenn das auch nicht direkt der Fall ist, um weiter die Nahrungsmittel anbauen zu können. Und das sind die indirekten Landnutzungsänderungen. Und die sind natürlich sehr schwer zu berechnen, weil das kein so direkt greifbarer, direkter Effekt ist. Aber selbst wenn man die relativ konservativ ansetzt, dann kommen hier überall noch diese blauen Balken mit drauf. Das sind die indirekten Landnutzungsänderungen. Und dann sieht man, dass eigentlich fast alle Herstellungswege sogar schlechter sind als die herkömmlichen Kraftstoffe, die man einfach aus dem Boden holt. Also das heißt, von der Klimabilanz sind eigentlich Agrokraftstoffe fast jenseits von Gut und Böse. Das Einzige, was richtig gut bleibt, ist nach wie vor das mit den Altfetten. Aber da ist natürlich das Potenzial relativ begrenzt. Ganz so viel Frittenfett haben wir dann leider eben auch nicht. Ja, und wenn man sich dann noch anguckt, welche Fläche wir eigentlich bräuchten. Also hier das Rote ist mal die Fläche, die wir bräuchten, um heute unseren Energiebedarf rein aus Agrokraftstoffen zu decken. Und das ist die Ackerfläche, die wir in der BRD, also in Deutschland im Moment haben. Und hier mal die Gesamtfläche gesehen. Also man müsste im Prinzip mehr als die Gesamtfläche von Deutschland als Ackerfläche haben, um die Energie rein auf dem Wege anbauen zu können. Das führt logischerweise zu der Konsequenz, und das passiert ja auch jetzt schon, dass wir hier unmöglich die Energie auf dem Wege anbauen können. Das heißt, die Energie muss woanders angebaut werden und die Pflanzen wachsen auch generell besser in den Tropen und Subtropen und das führt letztlich zu Energiekolonialismus und das ist das, was auch jetzt schon zum Teil vorhanden ist, zum Beispiel Landgrabbing in vielen Staaten, das genau deswegen gemacht wird, weil Ackerfläche auf einmal zum sehr umkämpften, sehr wertvollen Gut wird. Ja, deswegen ist das natürlich sehr zugespitzt, wenn man sagt, Biosprit macht Hunger, aber ganz falsch ist es eben nicht, weil eben dieser Druck auf landwirtschaftliche Flächen entsteht dadurch. Ja, jetzt sagen aber die Befürworter von Agrokraftstoffen, es gibt aber jetzt die neuen Generationen, die zweite und dritte Generation und die ist viel besser, weil jetzt machen wir das nicht mehr so, dass wir die Feldfrüchte, also in dem Fall haben wir ja hier entweder die Öle oder eben Mais oder Korn verwendet, was man auch als Nahrung verwenden könnte, jetzt machen wir das nicht mehr, sondern jetzt verwenden wir Pflanzen, die zweiten Generation, das können zum Beispiel Gräser sein, das können Bäume sein und so weiter, die wachsen schneller und die wachsen auch anspruchsloser. Und dann gibt es neue Wege, wie die jetzt produziert werden. Ich will jetzt nicht einzeln auf die ganzen Wege eingehen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das über Gas, über Zucker und so weiter machen kann. Aber auch wenn man sich das hier anguckt, dann kommt man zu dem großen Problem, dass es ganz so viele Ackerflächen, die dafür geeignet sind, eben auch weltweit nicht gibt. Und das große Problem bleibt, dass das Ganze nur dann richtig gut ökonomisch machbar ist, wenn man gute landwirtschaftliche Flächen hat. Und die sind eben weltweit begrenzt und die braucht man auch für die Nahrungsmittelproduktion. Also das heißt, um das Flächenthema kommt man so ganz nicht herum. Da sagen dann die einen noch, ja, man könnte es auch mit Algen machen, aber selbst für die Algen braucht man ziemlich große Flächen, weil um die kontrolliert anzubauen, braucht man eben große geschlossene Wasserflächen. Man kann das nicht einfach im Meer machen, weil man diese Algen eben nicht unter kontrollierten Bedingungen halten kann. Das zweite große Thema sind dabei die Pflanzen. Denn Pflanzen sind einfach mal von der Natur daraufhin optimiert, stabil zu sein. Die wollen nicht gerne zu Agrokraftstoffen verarbeitet werden. Und deswegen ist es wahnsinnig aufwendig, die Struktur der Pflanzen aufzubrechen. Also ich habe eben lange in der Forschung gearbeitet, deswegen kenne ich das ganz gut. Und das heißt im Umkehrschluss, man kauft sich, wenn man diese Herstellungswege einführen will, eine Menge biologische Risiken ein. Das erste sind invasive Arten. Man spricht viel darüber, dass man besonders schnell wachsende Pflanzen haben will. Schnell wachsende Pflanzen sind aber tendenziell auch die, die andere Pflanzen besonders effektiv verdrängen. Das heißt, man setzt auf Pflanzen, die ein großes Verdrängungspotenzial haben. Das kennt man jetzt schon global, also zum Beispiel Eukalyptus an der Westküste der USA, der da nicht hingehört, der andere Pflanzen verdrängt. Das hat man weltweit an ganz vielen Stellen, dass man solche invasiven Arten schon heute hat. Und die würde man natürlich noch weiter vergrößern. Dann gehen die Befürworter der Technologien ganz selbstverständlich davon aus, dass man die Pflanzen dann so umwandelt, dass die sich möglichst leicht verarbeiten lassen. Das heißt, man muss in großem Maßstab gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen. Und das Dritte, man braucht dann Bakterien, die diesen Prozess der Umwandlung in einen Kraftstoff möglichst gut machen. Und da wird auch ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass man diese Bakterien dann künstlich schafft. Das nennt sich synthetische Biologie. Das ist im Prinzip die Steigerung von Gentechnik. Also man verändert nicht nur einzelne Punkte einer Pflanze oder an einem Bakterien oder einer anderen Zelle, sondern man schafft dieses Bakterium vollkommen neu. Im Prinzip spielt man Gott und baut es, wenn man es jetzt mal böse sagt. Und die Forscher gehen tatsächlich davon aus, dass so ein bisschen wie Lego. Es gibt dann diese Biobricks und daraus baut man sich dann so seine Stoffwechselwege zusammen. Das sind Technologien, die dafür gebraucht werden und auch jetzt schon konkret erforscht werden. Ja, und dann kommt auch das große Problem der Energiebilanz, das ist die gleiche Grafik, die ich eben schon hatte, aber jetzt haben wir ja einen wahnsinnig aufwendigen Herstellungsweg. Deswegen explodiert uns hier jetzt natürlich der Faktor, dass wir so viel Geld, so viel Energie hier reinstecken müssen für die Herstellung. Und deswegen ist im Moment auch nicht absehbar, wie diese Kraftstoffe eine besonders gute Energiebilanz haben sollen. Tatsächlich ist es natürlich schwer abschätzbar, weil die Technologie immer noch in der Entwicklung ist, aber es ist ein sehr aufwendiger Prozess, also kann er nicht besonders energiesparsam sein. Und es gibt auch keine Nebenprodukte mehr, weil man ja letztlich die ganze Pflanze verarbeitet. Also deswegen die Aussage, Biokraftstoffe oder Akkukraftstoffe sind definitiv nicht die Lösung. Das ist jetzt auch nicht groß überraschend. Die sind eigentlich über die Zeit schon relativ stark diskreditiert. Umso mehr wird aber die andere große Technologie im Mittelpunkt gestellt, nämlich, oh, das ist noch der falsche Verkehrsminister, die wechseln, aber ändert sich politisch nicht viel, kommen immer aus Bayern, immer von der CSU, immer mit relativ konservativen Ideen und alle lassen sich gerne auf dem Elektroauto vom Reichstag ablichten. Ja, das Elektroauto ist die andere große Sache, das, was im Moment eigentlich viel eher als der Heilsbringer für die zukünftige Mobilität gefeiert wird. Wenn man sich jetzt einfach mal anguckt, wo im Moment unsere Primärenergie herkommt, dann ist leider nur ein sehr kleiner Anteil davon erneuerbar. Da, denke ich mal, wird auch letzte Woche schon viel drüber geredet worden sein, als es um die Energiewende ging. Der große Teil ist im Moment immer noch aus fossiler Herstellung, also ganz viel Kohlekraft. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn ich jetzt dadurch, dass ich die Autos elektrisch betreibe, die Nachfrage nach elektrischem Strom natürlich extrem erhöhe, dann kann ich den Umbau zu erneuerbaren Energien verlangsame ich dadurch extrem oder ich drehe ihn sogar in die umgekehrte Richtung, also sprich, salopp gesagt, ich würde Kohlekraftwerke entsprechend länger betreiben, wenn ich jetzt die Nachfrage erhöhe. Eben genau das. Da sagen die Befürworter, ja, aber erneuerbare Energien sind ja auf dem Weg zu den 100%, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Jetzt kommt demnächst Offshore und dann kriegen wir das alles hin. Das ändert aber nichts daran, dass im jetzigen Zeitpunkt wir tatsächlich die Nachfrage nach Kohlestrom erhöhen. Und das ist was fürs Klima keine guten Auswirkungen hat. Und wenn man das eben mit dem heutigen Energiemix rechnet, dann sieht es eben auch beim Elektroauto leider so aus, dass die Klimabilanz, also wenn ich hier CO2 pro Personenkilometer mir angucke, also sprich, was tue ich Schlechtes für das Klima, wenn ich fahre, dann sieht das Elektroauto kaum besser aus als der herkömmliche Benziner- oder Diesel-Pkw. Das liegt, wie man hier sieht, an den blauen Balken vor allem daran, dass die Herstellung so energieaufwendig ist. Denn das Elektroauto ist von der Technik sehr viel aufwendiger, enthält sehr viel mehr Technik als das herkömmliche Auto mit Verbrennungsmotor. Hier sieht man mal im Vergleich Bus oder Straßenbahn oder dann Fahrrad oder Pedelec, das schneidet sehr viel besser ab. Der nächste Schwachpunkt sind die Batterien, denn Batterien sind erstens energieaufwendig herzustellen, zweitens haben sie aber auch eine begrenzte Lebensdauer. Das kennt jeder von seinem Handy oder Laptop, so nach 3-4 Jahren fangen die an, nicht mehr so viel Spaß zu machen, da haben die ihre Ladezyklen durch. Das heißt, in dem Moment muss ich auch diese Batterien wieder auswechseln, erneuern. Ich kann sie nur begrenzt recyceln und die Stoffe zurückgewinnen und muss wiederum sehr viel neue Energie reinstecken. Wird auch noch relativ wenig darüber diskutiert, dass das einfach nicht ewig hält, das Ganze. Und dazu kommt, dass zum Beispiel zur Herstellung der Batterien, aber auch für viel der Elektronik, ganz viele dieser sogenannten seltenen Erden verwendet werden. Und hier sieht man mal, wo die weltweit überall auftauchen. Zum Beispiel ganz viel Coltan im Kongo, großes Thema schon jetzt für Handys und so weiter. Und schon jetzt sorgen wir eben mit unserer Nachfrage nach diesen Stoffen nicht unbedingt für Frieden in diesen Regionen. Und dazu kommt, dass eben all diese Stoffe eng begrenzt sind vom Vorkommen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass man den globalen Automarkt auf Elektroautos umstellt, dann kommt man hier in knallharte Ressourcenprobleme an dem Punkt. Damit aber noch nicht fertig, nämlich der nächste große Punkt sind Rebound-Effekte. Ich weiß nicht, ob die schon mal aufgetaucht sind, ist durchaus ein Begriff. Also im Pkw-Markt kann man das immer gut am Golf festmachen. Das hier ist der Golf 1, Jahrgang 1974. Der hatte, das muss ich mal nachgucken, der 50 PS-Version, war damals 790 Kilogramm schwer und hatte eben mit diesen 50 PS als Formel E 5,2 Liter Normalbenzin auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist jetzt der 2012 an den Markt gegangene Golf 7. Der wiegt inzwischen 1,2 Tonnen, also 1200 Kilogramm gegenüber 790. Ist jetzt inzwischen mit 86 PS mindestens motorisiert und in der Version verbraucht er 4,9 Liter Superbenzin. Und das ist die Herstellerangabe. Wir wissen ja alle, dass die weit auseinander gehen, Realität und Theorie, sogar noch stärker, als man bis vor kurzem dachte. Das heißt letztlich, dadurch, dass das Auto schwerer geworden ist, sehr viel mehr Elektronik hat, sehr viel mehr Komfort hat, ist es nicht sparsamer geworden, obwohl man durchaus Fortschritte in der Motorentechnik gemacht hat. Das ist ein klassischer Rebound-Effekt. Man denkt, man macht was für die Effizienz, aber letztlich, ja, erzeugt man manchmal sogar das Gegenteil. Und genau das kann man nun auch leider bei den Elektroautos sehen. Es ist nämlich so, dass die meisten der Pkw, also das hier sind die reinen Elektro-Pkws, das sind Hybride, die also einen Elektromotor und einen herkömmlichen Verbrennungsmotor haben. Und die meisten davon werden als Zusatzautos gekauft. Das ist eine Studie, die in Norwegen gemacht worden ist. Die haben nämlich schon länger so eine Kaufprämie und da werden schon jetzt sehr viele Elektroautos verkauft. Deswegen kann man da eben diese Studien machen. Und das ist natürlich auch was, was fürs Klima nach hinten losgeht. Wenn das kein herkömmliches Auto ersetzt, sondern ein Zusatzauto ist, so für den Einkauf und für die Frau und so weiter, oder wo man sich gerne mal bei den Freunden blicken lässt, weil das so wahnsinnig öko ist, dann hat man natürlich nichts Positives fürs Klima gemacht. Und hier sieht man mal die Kostenstruktur. Bei einem herkömmlichen Pkw ist so viel, das sind die Betriebskosten, und so viel sind die Fixkosten. Fixkosten sind also schon jetzt relativ hoch und das macht es ja sehr attraktiv, dann viel zu fahren. Weil die Fixkosten hat man ja sowieso, beim Fahren hat man dann nur relativ geringe Kosten. Beim Elektro-Pkw ist das Ganze noch stärker so. Da hat man noch niedrigere Betriebskosten, denn der Strom hat ja keine Mineralölsteuer und sowas. Der Strom ist vergleichsweise billig, weil ich den aus dem Netz hole. Dafür sind die Anschaffungskosten hoch. Das schafft aber nun wiederum noch einen größeren Anreiz, viel zu fahren. Oder noch extremer ist es, wenn ich zum Tesla gehe. Der erlässt mir nämlich den Strom. Das ist irgendeine Regelung, die man da mitkauft, dass man den Strom umsonst kriegt für die Jahre. Dafür noch teurer. Aber wenn ich den sozusagen einmal investiert habe, dann fahre ich natürlich relativ viel. Und das sieht man auch tatsächlich am Mobilitätsverhalten der Menschen. Das ist nämlich vor der Anschaffung eines Elektro-PKWs, also wo die Leute nur einen Normal-PKW hatten. Da sind sie ungefähr ein Viertel mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs gewesen und den Rest mit dem Pkw. Und nach der Anschaffung eines Elektroautos sind sie kaum noch mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs gewesen und dafür umso mehr mit dem Pkw, in der vermeintlichen Annahme, dass das Auto jetzt ja so ökologisch ist und man damit eben guten Gewissens fahren kann. Das ist auch wieder so ein Rebound-Effekt, wo man letztlich das Gegenteil des beabsichtigten Effekts, nämlich eigentlich was Gutes fürs Klima und für die Energiebilanz zu tun, erreicht. Und dazu muss man noch sagen, es wird ja immer so getan, wir erfinden jetzt die Elektromobilität und jetzt kommt der große Vorschnitt, es gibt perfekt funktionierende Elektromobilität seit über 100 Jahren, nämlich die Bahn, die ist schon lange elektrisch und Straßenbahn. Und diese Elektromobilität, die hat das große Problem der Elektroautos, nämlich die Speicherung, sehr elegant umgangen, nämlich durch die Oberleitung. Die kriegt ihre Energie immer genau dann zugeführt, wenn sie sie braucht. Also eigentlich eine überlegene Technik, wenn man so will. Aber da wird im Zuge von Elektromobilität und Förderung der Elektromobilität so gut wie nicht drüber geredet. Das fällt nach Verkehrsminister-Sprech sogar gar nicht unter Elektromobilität. Ja, und wenn man schon Elektromobilität als Individualverkehr macht, dann ist man natürlich mit solchen Fahrzeugen, das sind solche Pedelecs, die es in verschiedenen Versionen gibt, wahnsinnig viel effizienter, weil man da nur einen relativ geringen Energieverbrauch hat. Also das sehe ich durchaus als eine gute Möglichkeit, um Leute aufs Fahrrad zu bringen, die sonst vielleicht kräftemäßig nicht so die großen Fahrradfahrer wären, aber die sagen, hey, wenn ich so eine kleine Elektrounterstützung habe, dann bin ich durchaus ein Fahrradfahrer. Das ist eine ganz gute Option, weil eben ja, die Energiewirkung und die Klimawirkung um ein Vielfaches geringer ist als bei einem Auto. Denn das Grundproblem des Autos bleibt eben auch beim Elektroauto. Das ist diese wahnsinnig schlechte Effizienz, weil ich ungefähr eine Tonne Auto oder selbst beim Golf inzwischen über eine Tonne Auto für 80 Kilogramm Mensch in den meisten Fällen oder manchmal ist es ja immer doppelt so viel, aber meistens ist es ein Mensch bewege. Das heißt, von der Gesamtbilanz eigentlich grottenschlecht. Wer sich dafür für die Technologien genauer interessiert, da habe ich auch ein paar dabei von den Büchern, kann ich gerne ein paar zum Freundschaftspreis abgeben. Ja, und die dritte große Technologie, die jetzt natürlich gerade gepriesen wird, das sind die selbstfahrenden Autos. Das ist jetzt das Nonplusultra, womit der Verkehr gut wird. Das große Problem daran ist, das liefert nun gar keine Antwort darauf, wie das mit der Energie ist. Denn so ein selbstfahrendes Auto braucht genau die gleiche Energie, als wenn ein Fahrer da ist. Vielleicht ist es etwas effizienter, aber wahnsinnig viel kann der Computer da auch nicht ausmachen. abgesehen von den vielen ungeklärten technischen und ethischen Fragen, also zum Beispiel, wie dieses selbstfahrende Auto, wenn es gut mit anderen selbstfahrenden Autos kommuniziert, aber wie das mit mir als Fahrradfahrer oder als Fußgänger kommuniziert, das ist überhaupt nicht klar. Das ist aber irgendwie bisher gar nicht so richtig mit eingerechnet. Oder die ganzen ethischen Fragen, weil ja so ein selbstfahrendes Auto irgendwie programmiert werden muss. Das muss sich ja in bestimmten Situationen, da gibt es ja Dilemmasituationen im Verkehr, wo ich den einen oder den anderen logischerweise erwische, irgendwie einem Unfall nicht mehr ausweichen kann, da muss sich dieses Auto irgendwie entscheiden. Aber jetzt gibt es ja eine Ethikkommission, die soll das alles entscheiden. Aber es bleibt jedenfalls, auch beim selbstfahrenden Auto ist das Energieproblem ja mit keinem Wort gelöst. Also das große Problem bei all diesen Technologien ist, die meisten Probleme bleiben. Das Problem Klimawandel ist maximal verlagert oder ganz gering verschoben. Das Problem Umweltverschmutzung ist tatsächlich bei Elektroautos nicht mehr am Ort. Aber wenn ich das in die Kohlekraftwerke vor der Stadt verlagere, habe ich letztlich global gesehen auch nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Das Thema Lärm ist bei Elektroautos tatsächlich ein bisschen besser, aber nur bei geringen Geschwindigkeiten. Denn ab ungefähr 50 Stundenkilometern sind die Rollgeräusche das Maßgebliche für das Auto. Und da ist ein Elektroauto auch nicht besser. Und bei den geringen Geschwindigkeiten ist es schon fast wieder eher ein Risiko, weil eben Fußgänger und Fahrradfahrer darauf gepolt sind, dass Autos immer laut sind und dann gar nicht so richtig gut gucken. Also denkt man schon wieder eher darüber nach, ob man den zusätzlichen Lärm anerziehen muss, den Autos. Das große Problem Flächenversiegelung wird kein Stück gelöst. Es ist völlig egal, wie das Auto fährt vom Antriebssystem. Und das große Problem der Unfälle bleibt auch ungelöst. Denn auch Elektroautos oder Autos mit Akkukraftstoffen und ja wahrscheinlich in gewissem Maße auch selbstfahrende Autos fahren genauso gut Leute tot und verletzen sie wie andere. Und ja, so wie es auch in dem Bild gezeigt ist, in der Regel sind es eben auch eher die schwächeren Verkehrsteilnehmer, die dabei auf den kürzeren ziehen. Ja, und dann kommen noch ganz viele Probleme dazu, die ich eben noch gar nicht erwähnt hatte, die aber ein grundlegendes Problem unseres autobasierten Verkehrssystems sind, nämlich die soziale Exklusion. Wenn wir mit dem Auto sehr mobil sind, dann gilt das für die Leute, die Auto fahren können und Zugriff auf ein Auto haben. Aber die Leute, die aus diversen Gründen gar nicht Auto fahren können, zum Beispiel weil sie behindert sind oder weil sie schon so alt sind, dass sie eigentlich nicht mehr Auto fahren können oder möchten oder weil sie minderjährig sind, weil sie unter 18 sind, all diese Menschen sind immer auf die Mitnahme durch andere angewiesen. Das heißt, sie können nicht selbstständig mobil sein. Oder sie werden im Zweifelsfalle in eine Zwangsmobilität gedrängt, was es oft auf dem Lande gibt, wo eben alte Menschen dann nur mit dem Automobil sein können und sich deswegen genötigt sehen, auch wenn sie sich eigentlich nicht mehr so richtig fit dabei fühlen, mit dem Auto zu fahren. Es gibt einfach keine anderen Möglichkeiten. Und noch ein Riesenargument finde ich auch den Verlust des städtischen Raums. Das ist Berlin, wie es mal in den 20er Jahren aussah. Da war die Straße tatsächlich Begegnungsraum und auch Spielraum. Und das ist, wie heute viele Straßen aussehen. Die sind vor allem zu Parkplätzen geworden. Und jeder kennt ja auch die Preisstruktur. Wenn ich Anwohner bin, dann kriege ich für 20 Euro für 2 Jahre diesen Parkplatz zugewiesen. Das heißt, ich kann 12 Quadratmeter Stadtraum für 10 Euro im Jahr mieten. Phänomenal billig. Wenn ich aber kein Auto habe, habe ich kein Anrecht auf diesen Stadtraum. Das ist also auch eine große Gerechtigkeitsfrage. Hier sieht man zum Beispiel mal symbolisch, das hat man die Stadt Münster in den 90er Jahren gemacht, wie viel Fläche eben für 60 Leute zum Transport mit Autos verbraucht wird, mit Fahrrädern oder mit dem Bus. Das ist nochmal gut auf den Punkt gebracht, das ist jedem intuitiv klar, aber es ist eine ganz schöne Gegenüberstellung eigentlich, das mal so zu sehen. Und dieses Thema wird ja durchaus auch von Aktivisten sehr gut thematisiert. Das hier ist zum Beispiel eine Weiterentwicklung des Gehzeugs von Herrn Knoflacher. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Der hat mal solche Stöcke um sich herum gemacht, in der Größe eines Autos und ist damit durch die Stadt gegangen. Und alle haben mal gesagt, spinnt der irgendwie? Und er hat aber gesagt, nee, eigentlich, warum sagt das nur jemand, wenn ich das so mache? Warum sagt das keiner, wenn das Ding aus Blech ist und einen Motor hat? Das ist doch eigentlich das Absurde. Also genau da wollte er die Leute eigentlich hinbringen. Und das haben hier Leute aufs Fahrrad weiterentwickelt, den Rieger. Oder was es jedes Jahr im September gibt, der Parking Day, vielleicht auch der eine oder andere schon mal mitgemacht, wo eben Parkplätze mal umgenutzt werden. Also man wirft Geld in den Parkautomaten und kauft sich quasi diesen Parkplatz für 2 Stunden und nutzt ihn dann mal in diversen Weisen um, wie man eigentlich auch Stadtraum nutzen könnte. Finde ich auch eine ganz gute Idee, um einfach dieses Thema auf den Punkt zu bringen, dass es einfach um eine Gerechtigkeitsfrage geht. Es geht um eine Verteilungsfrage. Stadtraum ist eine sehr knappe Ressource und einige kriegen viel davon, andere nicht. Und das hängt am Besitz von Auto oder nicht. Ja, deswegen kommen wir zu einem großen Punkt. Also mit den neuen Technologien kommen wir ganz offensichtlich nicht weiter. Deswegen die Forderung nach der Verkehrswende. Das ist jetzt sozusagen Stufe 1. Was ist damit gemeint? Verkehrswende klingt immer so böse nach Verzicht. Das heißt mal, ich muss mein Auto abgeben und fahre jetzt nur noch mit öffentlichem Verkehr und mit dem Fahrrad. einerseits richtig, aber ich will so ein bisschen diese Idee von Verzicht da wegnehmen. Denn wenn man mal guckt, was ein Auto tatsächlich eigentlich an, was es auch kostet und was es einen an Aufmerksamkeit kostet. Zum Beispiel rechnet der ADAC, das ist jetzt also nicht der Verband der Autokritiker, muss man dazu sagen, dass ein VW Polo einen im Monat ungefähr 400 Euro kostet, wenn man alle Kosten mit einrechnet. Also wenn man wirklich realistisch nicht nur das Benzin rechnet, sondern alle Wartungskosten, alle Instandhaltungskosten, TÜV und natürlich die ganzen Anschaffungskosten, die Abschreibung, würde der Betriebswirtschaftler sagen. Das ist also allein bei einem günstigen Kleinwagen 400 Euro im Monat. Das relativiert schon sehr stark die Kosten für so eine Umweltkarte oder auch eine Bahncard 100. Und wenn man dann so ins Luxussegment geht, das hier ist der Porsche Cayenne Turbo S, was denken Sie, was der so pro Monat, wie der zu Buche schlägt?
1200.
Reicht noch nicht. 2600 Euro, etwas mehr sogar. Das heißt, pro durchschnittlicher gefahrener Kilometer, wenn ich eine durchschnittliche Fahrleistung nehme, sind das 2,11 Euro pro Kilometer. Das kostet einen so ein Auto. Das nur mal, um eine Idee zu geben, was das Auto auch an Kosten verursacht. Und das sind aber nur die finanziellen Kosten. Dazu muss ich natürlich auch noch rechnen, was es an Aufmerksamkeit kostet. Ich muss damit zur Werkstatt fahren, ich muss es instand halten lassen, ich muss gucken, dass die Reifen rechtzeitig gewechselt sind, wenn ich im Winter bin, dass das Ganze läuft. Dann wird es mir eventuell aufgebrochen oder wird von den Leuten angefahren und so weiter. Und all das muss ich mich ja kümmern. All das kostet Zeit. Und nicht zuletzt, was auch Zeit kostet, um dieses Geld zu erwirtschaften, muss ich ja irgendwie arbeiten. Und das hat ein Philosoph mal zusammengerechnet, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, schon mal irgendwo aufgetaucht, das ist Ivan Illich, war ein Pater, der aber später von der katholischen Kirche nicht mehr ganz so gerne gesehen war, und der hat sich auch viel mit solchen Fragen befasst. Und der hat gesagt, man darf eigentlich nicht nur die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs beim Fahren anschauen, sondern ich muss mir anschauen, wie viel Zeit ich brauche, um das Fahrzeug eben kaufen zu können und um es auch zu unterhalten. Und das ist dann die Realgeschwindigkeit des Fahrzeugs. Und was meinen Sie, was das Fahrzeug, was ein Auto dann an Geschwindigkeit erreicht, wenn man das mit einrechnet?
15
km. Ja? Noch zu viel.
4.
Nee, ein bisschen mehr schon. Knapp 8 Stundenkilometer hat er gerechnet. Aber trotzdem, das ist sozusagen eine Geschwindigkeit, wo man sagen muss, wenn man jetzt ein günstiges Fahrrad hat, wo man also diese Abschreibungen über lange Zeit, wo die wirklich relativ gering sind, dann sieht das Fahrrad dagegen wahnsinnig gut aus. Und das ist auch tatsächlich seine Schlussfolgerung. Er sagt, das Fahrrad ist tatsächlich die Krone der technischen Entwicklung in der Art, dass quasi das Verhältnis aus dem, was ich da reinstecken muss und was ich rauskriege, was ich an Energie damit machen kann, eigentlich am besten ist. Also das war seine Schlussfolgerung. Finde ich eine ganz interessante Sichtweise auf dieses Thema, was kostet das Auto eben auch. Ja, und deswegen sind Alternativen tatsächlich gefragt, und die sind ja auch nicht immer so unattraktiv, wie sie oft dargestellt werden. Die werden eben nur nicht ganz so stark beworben, wie zum Beispiel das Auto beworben wird, was ja immer noch diesen Nimbus von Freiheit hat. Ne? Man sieht in der Werbung immer dieses Auto auf der Küstenstraße mit dem glücklichen Paar drin, was ganz alleine ist, und jeder weiß, dass die Realität im Straßenverkehr so natürlich nicht ist. Aber Werbung für Fußverkehr wird relativ wenig gemacht. Dabei ist es in der Stadt durchaus eine schöne Art, unterwegs zu sein, wo man eine Menge sieht und eine Menge Menschen begegnet. Oder auch Fahrradverkehr, wo dann noch das ganze Thema mit Gesundheit natürlich auch noch dazu kommt. Also es ist hier mal ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich. wenn man guckt, was die unterschiedlichen Auswirkungen sind. Ja, das ist so die Theorie der Verkehrswende. Also wie gesagt, mir geht es darum, das nicht nur als so unter dem Aspekt von Verzicht und verkniespertem Ökodasein zu fassen. Aber da sagen natürlich die Leute, die jetzt heute Abend überwiegend nicht hier sind, zu Recht, ja, das sind die Probleme von euch Städtern. Ihr habt perfekten öffentlichen Verkehr und kleine Entfernungen mit dem Fahrrad. Ihr habt bald den Fahrradvolksentscheid und Fahrradgesetz und so weiter. Ihr könnt das super machen mit der Verkehrswende. Aber wie sieht es bei uns auf dem Land aus? Da sieht es so aus, wir haben hier Bushaltestellen an der Straße und da fährt zweimal am Tag ein Bus. Und das ist tatsächlich das große Problem, wo man eben mit diesem Konzept von Verkehrswende nicht besonders weit kommt, wo man ganz ehrlich sagen muss, ja, das ist was, was wir hier in der Stadt machen können, aber auf dem Land wird es schwieriger. Aber immerhin muss man sagen, auch da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man eben an den Bahnhöfen oder auch Busstationen mehr Möglichkeiten schafft, Fahrräder abzustellen. Fahrradmitnahme ist ein großes Thema, also dass man den Leuten das ermöglicht, Fahrradverkehr mit dem öffentlichen Verkehr zu kombinieren, dann wird die Reichweite schon sehr viel größer. Eine andere Idee sind Fahrgemeinschaften, wenn viele Leute aus einem kleineren Ort in die gleiche Stadt zur Arbeit fahren, so ist es ja oft, und heutzutage hat man oft flexible Arbeitszeiten, dann ist das Zusammenfahren auch eine gute Option, um weniger Verkehr zu erzeugen. Oder die Renaissance von Dorfläden, oft in Eigenregie, was viele Dörfer machen, die eben sagen, wir wollen wieder eine lokale Einkaufsmöglichkeit haben, nicht nur, um lokal einkaufen zu können, weil wir dann eben weniger Verkehr haben und auch ältere Leute einkaufen können, sondern auch als Treffpunkt. Das kann auch so ein Ort wiederbeleben. Ist auch was an vielen Stellen passiert. Oder Bürgerbusse. Wobei ich da auch sagen muss, da bin ich nicht ganz so Fan von. Bürgerbusse heißt, dass Leute das selber in die Hand nehmen. Die kriegen von der Kommune einen Bus gestellt, aber es sind ehrenamtliche Fahrer, die so einen Personenbeförderungsschein machen, die dann diese Busse fahren. Aber man entlässt natürlich in gewisser Weise auch die öffentliche Hand aus der Verantwortung. Und eigentlich sehe ich das so, dass die öffentliche Hand eine Verantwortung hat, den öffentlichen Verkehr in einer guten Qualität zur Verfügung zu stellen. Aber trotzdem sind es natürlich, wenn die Leute keinen öffentlichen Verkehr haben, Abhilfemaßnahmen. Das nur als ein paar Ideen, was auch auf dem Lande geht. Aber es bleibt das große Problem, dass dort natürlich ja, es im heutigen System nicht leicht möglich ist, anders mobil zu sein. Und deswegen, was gleich noch kommt, eben die Forderung auch nach dem Politischen. Aber wer sich dafür interessiert, das ist das, was Tobias eben auch schon erwähnt hatte, das Ohne Auto Leben, habe ich auch ein paar dabei, wenn das jemand interessiert. Das ist wirklich als Handbuch konzipiert, wo konkrete Ideen drin sind für die Menschen, die bisher überwiegend mit Auto leben, wie man vieles in seinem Leben auch gut ohne Auto machen kann. Ja, aber kommen wir zurück. Achso, übrigens zur Verkehrswende gehören natürlich nach Verkehrsminister Arnold auch das Elektroauto zwingend dazu. Das würde ich nicht so sehen, aus besagten Gründen, die ich schon dargestellt habe. Aber was die meisten so sehen, ist es eben eine multimodale Zukunft, wenn man diese Verkehrswende nimmt. Multimodal heißt, man ist eben mit ganz vielen verschiedenen Verkehrsmitteln unterwegs und nicht immer mit dem gleichen Verkehrsmittel. Trotzdem bleibt das große Problem bei der Verkehrswende auch, man bleibt in dieser Logik von diesem höher, schneller, weiter letztlich drin. Also man geht weiter davon aus, dass man immer diese Strecken zurücklegen muss und dass es uns irgendwie glücklicher mache, große Strecken zurückzulegen. Und genau da möchte ich jetzt mal ein großes Fragezeichen setzen. Und das ist der vierte Teil, der eigentlich der wichtigste ist, wo es nämlich um die Mobilitätswende geht. Die Frage ist nämlich, sind wir denn wirklich über die letzten Jahrzehnte mit diesem vielen Verkehr, der vorhin in der Grafik war, sind wir wirklich mobiler geworden? Oder umgekehrt gefragt, was ist eigentlich Mobilität? Und natürlich gibt es Forscher, die sich damit befassen. Und da gibt es so ein paar Größen, die man sich angucken kann. Und die erste interessante Größe ist die Zahl der Wege pro Tag. Und da kommt man der neuesten Untersuchung, also das ist die Mobilität in Deutschland heißt, das ist so eine Untersuchung, die alle paar Jahre neu gemacht wird, ist auch gerade wieder in Arbeit, kommt man so auf ungefähr 3,4 Wege pro Tag, die der durchschnittliche Mensch, ne, das sind dann mobile und Menschen, die mehr zu Hause sind, weil sie schon behindert sind und so weiter, aber das ist der Durchschnittswert, wie viele Wege man pro Tag zurücklegt. Das Spannende ist aber, wenn man sich anguckt, wie das vor knapp 100 Jahren war, das verändert sich gar nicht großartig. Die Zahl der Wege bleibt immer ungefähr gleich. Gut, ist schon mal ganz interessant. Gucken wir uns die nächste Größe an, nämlich die Zeit, die wir mit der täglichen Mobilität verbringen, also die Unterwegszeit. Das war im Jahr 1929 eine Stunde und 10 Minuten ungefähr. Und jetzt die nächste Überraschung, das ist über die ganzen Erfassungen, wenn man die wiedergemacht hat, nach vergleichbaren Methoden, immer ungefähr gleich geblieben. Es scheint irgend so eine Grundkonstante bei uns im Gehirn zu sein, dass wir ungefähr eineinviertel Stunden im Schnitt mit unserer täglichen Mobilität zubringen. Ist übrigens was, das hat sich auch der Ivan Illich, auch bei anderen Völkern, die ganz anders leben als wir, völlig sehr viel weniger technisch, hat er sich das auch angeguckt und hat festgestellt, dass der mal auf ganz ähnliche Werte kommt. Also auch bei Leuten, die im Urwald leben und eben nicht motorisiert unterwegs sind, kommt man lustigerweise auf ähnliche Werte, behauptet er jedenfalls. Ja, kommen wir auf die dritte große Größe und da muss natürlich irgendwo der Hase im Pfeffer legen, das ist nämlich die zurückgelegte Strecke pro Tag. Das waren vor knapp 100 Jahren gerade mal 4 Kilometer am Tag und dann ist es eben über die Jahre explodiert, bis wir heute bei ungefähr 40 Kilometern sind, die wir im Schnitt pro Tag zurücklegen. Das ist die durchschnittliche Wegelänge pro Tag. Und hier sieht man, also hier haben wir eine Verzehnfachung. Und das muss man sich jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir haben unseren Verkehr mit dem ganzen Energieaufwand und der Klimawirkung und so weiter, was ich alles gezeigt habe, dem Lärm und so weiter, wahnsinnig beschleunigt. Aber wir erreichen nicht mehr Orte dadurch und wir sparen keine Zeit ein. Wobei die philosophische Frage ist, ob man überhaupt Zeit einsparen kann, aber das lassen wir mal beiseite. Sondern wir legen mehr Kilometer zurück. Und das ist das Fatale dabei. Man hat nämlich immer eine Wechselwirkung aus den gebauten Strukturen und dem, was daraus wiederum aus Notwendigkeiten entsteht. Also man hatte erst mehr Autoverkehr, da hat man gesagt, ja, wir bauen Straßen und so weiter, damit die Autos besser unterwegs sein können. Damit hat man natürlich die Möglichkeit geschaffen, immer größere Strecken sehr komfortabel zurückzulegen. Damit haben die Leute größere Strecken zurückgelegt. Man arbeitet heute weiter weg von wo man wohnt, man kauft weiter entfernt ein. Die kleinen Läden sind eingegangen, es wurde quasi zur Notwendigkeit, dann zu dem größeren Einkaufszentrum zu fahren und so weiter. Also so ist diese Wechselwirkung über die letzten Jahrzehnte gelaufen. Und aus dieser Logik sind wir bis heute nicht richtig ausgestiegen. Aber die Grundfrage ist natürlich, macht uns das wirklich glücklicher? Also hat uns das wirklich vorangebracht, dass wir so viel mehr Kilometer zurücklegen? Wir sind immer selber mehr unterwegs und in noch größerem Maßstab betrifft es übrigens unsere Transporte. Alle Produkte, die wir kriegen, sind überwiegend schon wahnsinnig weit unterwegs gewesen. Es gibt ja diese Extrembeispiele von der Jeans, die schon einmal den Globus umrundet hat, bis sie bei uns im Laden ist, der Joghurt auch. Und das Auto hat angeblich auch schon in seinen Einzelteilen mehr Kilometer zurückgelegt, als es jemals als Auto zusammengesetzt zurücklegen wird und so weiter. So gibt es ein paar Extrembeispiele. Aber es bleibt eben das große Problem, wir haben eben heute diese gebauten Strukturen, das ist zugegebenermaßen aus den USA. Wenn man so ganz extreme Beispiele braucht, muss man immer die USA nehmen. Aber das sind eben diese Strukturen, die es quasi notwendig gemacht haben, dass man mit dem Auto dort unterwegs ist, aber die auch nur andererseits entstanden sind, weil es eben das Auto gab. Das ist unsere, ja, das ist das, wo wir heute stehen. Und deswegen, ja, die große Frage, die daraus entsteht, was ist in Anbetracht dieser Situation jetzt eine zukunftsfähige Verkehrspolitik? Also wo müssen wir tatsächlich hin, um das Ganze irgendwie besser zu machen? Das ist eine schwierige Frage, zugegebenermaßen. Ich habe auch nicht die perfekte Antwort, aber will zumindest ein paar Ansätze zeigen. Das ist der neue Bundesverkehrswegeplan 2030, der gerade im letzten November im Bundestag verabschiedet worden ist. Das ist definitiv nicht die Antwort darauf. Da sieht man mal, wie die Verteilung ist. Da werden immer noch 130 Milliarden Euro in Straßenneubauprojekte investiert. Das sind nur Neubauprojekte. Neubau von Autobahnen, von Ortsumfahrungen, Bundesstraßen und so weiter. Immerhin könnte man sagen, es werden auch knapp 110 Milliarden in die Schiene investiert, wobei das immer nicht so sicher ist, ob die dann wirklich kommen. Da wird auch oft was an Mitteln umgewidmet und so weiter. Aber jetzt würden natürlich die Autofahrer sagen, ja, aber ist ja auch nur fair, dass viel Geld in die Straße geht, denn der Autofahrer ist ja bekanntlich, Sie wissen es alle, das ist die Milchkuh der Nation, so wie das hier dargestellt ist, ne? Der wird immer ausgenommen und Frau Merkel und Herr Schäuble freuen sich dann, der Autofahrer zahlt ja alles, ne? Die werden ausgeplündert, wie hier eine beliebte große Zeitung des Landes schreibt oder andere Magazine, jetzt reicht's immer mit der Abzocke und so weiter. Das ist allerdings, wenn man sich jetzt über die Politik Gedanken macht, was man durchaus nochmal hinterfragen muss, nämlich, das stimmt nur, wenn man sich nur auf die reinen, direkt nachvollziehbaren Kosten in Steuern und so weiter bezieht. Wenn man aber jetzt anguckt, dass ja das Auto speziell oder auch andere Verkehrsträger, aber beim Auto ist es am stärksten, sogenannte externe Kosten verursacht. Das sind die Kosten, die nicht von den Verursachern getragen werden. Dann kommt man auf ganz andere Werte. Nämlich beim Auto, das hier ist nun mal der Prozentvergleich. Also das Auto ist quasi als ungefähr 100% angesetzt, weil das ist, was den meisten Verkehr ausmacht. Beim Motorrad ist man noch viel, viel schlechter, weil das so wahnsinnig viele Unfälle verursacht. Aber die Bahn, hier mal in grün gezeigt, verursacht für die gleiche Verkehrsleistung nur ein Drittel so viel externe Kosten. Das mal als Vergleich. Und wenn man diese externen Kosten in absoluten Zahlen nimmt, das hat hier mal das Umweltbundesamt gemacht, also sind jetzt keine irgendwie selbstgemachten Zahlen oder so, die sind hochoffiziell und staatlich, dann kommt man allein für den Pkw-Verkehr auf einen Nettozuschuss für den Straßenverkehr im Jahr von 46,9 Milliarden Euro. Hier sieht man, wo das alles herkommt. Ne? Das sind die Steuereinnahmen, die sind hier als Plus, und das sind die ganzen externen Kosten, die hier eingerechnet sind. Und dann kommt man auf diesen Seite. Und wenn man den gesamten Straßenverkehr nimmt, dann sind das fast 60 Milliarden Euro. Das ist das, was wir nur an externen Kosten reinstecken. Also konkret sind das zum Beispiel bei Unfällen die ganzen Gesundheitskosten. Die werden natürlich nicht von den Autofahrern getragen, sondern die zahlen alle, ob sie Auto fahren oder nicht, über ihre Beiträge Krankenkasse. Das gleiche bei Rentenkosten, wenn Leute eben danach nicht mehr arbeiten können und Rentner werden zwangsmäßig, weil sie einen Unfall hatten. Solche Sachen. Und genauso die Klimafolgekosten, die Umweltkosten, Lärm und so weiter, das ist alles damit drin. Aber das muss man eben fairerweise, wenn man eine realistische Gesamtrechnung macht, mit aufnehmen. Das sind jetzt die externen Kosten. Aber dazu gibt es natürlich die guten alten, ganz normalen, klassischen Subventionen. Zum Beispiel hier die Energiesteuerbegünstigung für Dieselkraftstoff. 7 Milliarden im Jahr stecken wir nur da rein, um Diesel billiger zu machen. Wir wissen inzwischen, dass Diesel nicht nur nicht mal ganz so sauber ist, wie wir dachten, sondern der ist zum Teil um Faktor 10 schlechter als das, was die Hersteller behauptet haben. Das sind die Ergebnisse von diesen ganzen Abgasuntersuchungen. Dann Förderung für Bio-Akkukraftstoffe, muss ich glaube ich nicht mehr viel dazu sagen. Die Entfernungspauschale, auch ein Riesenfaktor, 5 Milliarden, das ist also diese Pendlerpauschale. Denn die macht ja letztlich nichts anderes, als weite Pendlerwege zu fördern, weil ich einen ganzen Teil der Kosten eben als Arbeitnehmer nicht selber tragen muss, sondern über die Steuererklärung mir vom Staat zurückholen kann. Sprich, es ist eine staatliche Subvention für lange Arbeitswege. Würden jetzt andere wieder sagen, ja, aber sonst komme ich aus meinem kleinen Örtchen ja gar nicht weg. Klar, das gibt es in Einzelfällen auch. Aber man müsste schon überlegen, ob es nicht eigentlich ein umgekehrtes Instrument geben müsste. Denn wenn ich zum Beispiel in Berlin nahe an meinem Arbeitsplatz wohnen will, ist es unter Umständen inzwischen richtig teuer. Da wäre natürlich schon eine Überlegung, ob nicht eigentlich der Staat das fördern müsste, weil das wäre eine Förderung der kurzen Arbeitswege. Aber wenn ich natürlich billiger weiter draußen aus der Stadt wohnen kann, auf der grünen Wiese, salopp gesagt, und dann aber jeden Tag reinfahren muss, dann ist es eben nicht teurer, weil ich das über die Pendlerpauschale wiederum absetzen kann. Ja, und dann noch das Dienstwagenprivileg, auch eine ganz große Geschichte der deutschen Politik. Das heißt, dass ich, wenn ich einen Dienstwagen von meinem Arbeitgeber kriege, und das ist in vielen Bereichen durchaus üblich heutzutage, dann muss ich den nur pauschal mit 1% des Neuwertes pro Jahr versteuern. Während zum Beispiel, wenn ich von meinem Arbeitgeber als Alternative eine Bahncard 100 kriegen würde, das wäre ja auch eine Rundum-Mobilität, muss ich die in voller Höhe, nämlich 4.100 Euro, glaube ich, sind es inzwischen, als Geldwert im Vorteil absetzen. Das ist das Dienstwagenprivileg. Und da kann man deswegen nicht ran, weil die großen deutschen Luxushersteller aus Süddeutschland inzwischen den größeren Teil ihrer Waren als Dienstwagen verkaufen. Das ist eben genau der Anreiz. Aber genau deswegen werden eben besonders schwere und PS-starke Fahrzeuge verkauft. Das ist wiederum eine Subventionierung dafür. Also das noch zum Thema Subventionen, was im Moment falsch läuft. Kommen wir zur Bahn. Das sollte ja eigentlich die Alternative sein, wie man eben anders mobil sein könnte, schonender mobil sein könnte. Ja, tatsächlich sieht es eben leider auf vielen Strecken, gerade hier um Berlin rum in Brandenburg, so aus inzwischen. Also es sind viele Strecken stillgelegt worden, komme ich gleich noch drauf. Das andere ganz große Thema sind die Preise. Das ist eines der Themen, wo wir uns von Bahn für alle jedes Jahr mit befassen. Und die Preise, rein die Normalpreise bei der Bahn, sind in den letzten Jahren doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Das ist das hier unten. Das kann man jedes Jahr wieder sehen. Die steigen deutlich stärker, auch jetzt noch, selbst in Zeiten der Fernbusse als große Konkurrenz. Und viele Nebenprodukte, also wenn man hier zum Beispiel anguckt, die Bahncard 50, das ist ja so die Mobilitätskarte, die ich als Grundlage brauche, um dann günstig fahren zu können, die hat sich im Preis sogar fast verdoppelt inzwischen und Reservierungen sind tatsächlich mehr als doppelt so teuer geworden. Das ist leider die Realität des Bahnfahrens, die es dann nicht immer so attraktiv macht für Menschen, eben auf die Alternativen zu setzen. Oder wenn ich mir die Tarifsysteme angucke, das sind die ganzen Verkehrsverbünde mit den verschiedenen Tarifsystemen in Deutschland. Da sind wir auch wieder hier wirklich gut weg, weil wir haben den gesamten VBB als einen Tarifverbund. Wir können Berlin und Brandenburg einheitlich unterwegs sein. Das können die wenigsten Menschen im Land. Zum Teil haben die ganz, ganz kleine Verbünde und jedes Mal an der Verbundgrenze gelten andere Bedingungen für Fahrradmitnahme, für Kinder, überhaupt die Tickets durchgängig und so weiter. Also man muss im Prinzip dieses berühmte Fahrgastabitur haben, um mit dem System richtig arbeiten zu können. Und was man eben auch sieht, das ist jetzt mal aufgeführt seit der Bahnreform, also seit 1993, seit man die Bundesbahn und Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG gemacht hat, da ist das gesamte Netz um 17% zusammengeschrumpft. Also noch seitdem ist so viel im Netz stillgelegt worden. Es sind 23% der Bahnhöfe und Haltepunkte abhanden gekommen und es ist mehr als die Hälfte der Weichen und Kreuzungen abgebaut worden. Würde man jetzt sagen, was interessieren mich Weichen und Kreuzungen, solange der Zug fährt? Na, das ist genau das Geheimnis dahinter, weshalb die Bahn so viel mit Verspätungen zu kämpfen hat. Denn man braucht eben genau Ausweichstellen und man braucht Flexibilität im Netz, Umfahrungsmöglichkeiten, um Zuverlässigkeit im System zu haben. Genau diese Zuverlässigkeit hat man aus rein ökonomischen Gründen abgebaut. Oder Gleisanschlüsse, ganz schwieriges Thema, über 80% abgebaut worden. Das heißt, ganz viele Unternehmen sind heute nicht mehr dazu in der Lage, direkt auf die Bahn zu verladen. Und das ist eines der Geheimnisse, weshalb der Güterverkehr nicht weiter vorankommt. Also das sind so ein paar Sachen, was politisch passiert ist. Und hier hat man mal das Beispiel Brandenburg, das habe ich mal irgendwann zusammengestellt. Das war das Netz in Brandenburg, das Bahnnetz, noch im Jahr 1994. Und das hat sich seitdem getan. Diese Strecken sind stillgelegt worden, die sind auf die Abschlussliste gekommen. So sah es dann im Jahr 2000 aus, dann sind diese fettgedruckten Strecken weggekommen und das ist der Stand im Jahr 2006 und im Jahr 2012. Seitdem denkt man auch wieder immer wieder drüber nach, diese Strecken noch alle stillzulegen. Also so viele Strecken sind noch seit der Bahnreform, also seit man eigentlich sagt, die Bahn muss nach vorne kommen und so weiter, seitdem noch stillgelegt worden. Das ist eigentlich eine sehr traurige Bilanz, wenn man das sieht. Und ja, wenn man mal ganz aktuell anguckt, Nachtzüge sind eigentlich die Möglichkeit, um auch auf längeren Strecken umwelt- und klimafreundlich mit der Bahn unterwegs zu sein. Früher zum Beispiel von Berlin nach Paris, seit 2 Jahren nicht mehr möglich. Und jetzt im Dezember hat die Deutsche Bahn AG die letzten Nachtzüge eingestellt, trotz großer Proteste, die man hier sieht. Das war eins der großen Themen in den letzten Jahren. Aber es hat nichts genützt. Also die Deutsche Bahn AG betreibt keine Nachtzüge mehr, weil sie sagen, es lohnt sich ökonomisch nicht. Und was sich ökonomisch nicht lohnt, das machen wir nicht. Ja, das als kleiner Exkurs in die Bahnpolitik. Noch kleiner Werbeblock, wer sich dafür interessiert, da gibt es auch ein ganz spannendes Buch drüber, wo wir mal die Bilanz der Bahnreform gemacht haben mit allem. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ja, es gibt nach wie vor eben nicht nur diese falsche Steuerung, sondern auch dieses extreme Verkehrswachstum. Und da muss man sich natürlich schon fragen, ja, warum ist die Verkehrspolitik so? Warum ist sie vor allem speziell in Deutschland so? Zum Beispiel, wenn man in die Schweiz guckt, hat man schon eine, zumindest in Teilen deutlich andere Politik. Die haben einen doppelt so hohen Anteil des öffentlichen Verkehrs. Also der Durchschnittsschweizer fährt mehr als doppelt so viel mit der Bahn im Jahr wie der Durchschnittsdeutsche, obwohl das Land 9-mal kleiner ist. Das zum Beispiel als Ansatz. Was ist da anders? Naja, Lobby. Lobby ist tatsächlich das große Geheimnis, ist auch ein sehr offenes Geheimnis. Wir haben in Deutschland den VDA, die härteste Lobby Europas, sagen einige, also der Verband der Automobilindustrie, die setzen eben darauf, die haben zum Beispiel die die Abwrackprämie durchgesetzt, die als Umweltprämie galt. Dass einem in der Krise nichts Besseres einfällt, als in der Autoindustrie, wo ja eigentlich relativ pro Wertschöpfung relativ wenige Arbeitsplätze sind, dass man ausgerechnet da das Geld reinsteckt und neue Autos produzieren lässt, um aus der Krise zu kommen, ist eigentlich relativ bezeichnend. Oder das andere, was sie gut durchgesetzt haben, war diese berühmte Ampel, die einem zeigt, ob ein Auto energiesparsam ist oder nicht. Die sollte eigentlich den Absolutverbrauch eines Autos anzeigen. Das war der erste Plan. Dann hat aber Frau Merkel im Auftrag von einigen Leuten aus der Autoindustrie durchgesetzt, dass es immer ans Gewicht gekoppelt wird. Und das führt dazu, dass viele von den großen SUVs eine gelbe oder eine grüne Plakette haben, also sehr ökologisch aussehen und Kleinwagen gar nicht unbedingt. Und wenn man das ansetzt, hätte zum Beispiel ein Leopard 2 Kampfpanzer noch eine gelbe Plakette. Der hat keine rote Plakette. Denn bezogen aufs Gewicht ist der gar nicht mal so schlecht mit der Energie, obwohl der natürlich einen absurden Energieverbrauch hat. Aber das zeigt mal, was da alles durchgeht. Das andere, die Luftverkehrslobby ist auch nicht sehr schlecht aufgestellt. Deswegen sind bis heute internationale Flüge nicht mit Mehrwertsteuer belegt, obwohl jeder Nachtzug zum Beispiel wieder das Thema volle Mehrwertsteuer zahlt. Hotels sind Mehrwertsteuer reduziert, Flüge sind befreit, Nachtzüge zahlen volle 19% Mehrwertsteuer. Das Gleiche gilt für die Energie. Kerosin ist nach wie vor steuerbefreit, die Bahn zahlt volle Stromsteuer, volle Energiesteuer und so weiter. Also das alles so Themen, was da schiefläuft, und die Bauwirtschaft hat natürlich auch ihre Interessen. Das ist einer der Gründe, weshalb Straßenbau nach wie vor ein großes Thema ist. Und wenn man sich dagegen die Bahnlobby anguckt, sieht die eben sehr klein aus. Da gibt es auch eine Lobby, keine Frage. Es gibt zum Beispiel die Allianz pro Schiene, wo große Bahnunternehmen und Verbände zusammengeschlossen sind. Aber die haben natürlich bei weitem nicht die Macht und haben nicht so dieses Argument mit diesen angeblich Millionen Arbeitsplätzen, die dahinter stehen, um da so viel zu bewirken. Ja, bleibt am Ende die Frage, was wäre nun also eine bessere Verkehrspolitik? Was müsste man eigentlich machen? Also ich fasse das immer zusammen unter dem Begriff einer 3V-Verkehrspolitik. Also an erster Stelle müsste eigentlich immer stehen, Verkehr vermeiden. Und das ist ein Thema, was im Moment überhaupt nicht in der Verkehrspolitik angekommen ist. Also es sagen sogar Staatssekretäre im Bundestag ganz explizit, wir wollen mehr Verkehr. Also sie sehen Verkehr als Ziel der Politik. Und das ist aus meiner Sicht ein völlig verkehrtes Verständnis. Also an oberster Stelle müsste immer Verkehr vermeiden stehen. Und nur der Verkehr, der nicht vermeidbar ist, den sollte man im Sinne von Verkehrswende versuchen zu verlagern auf andere Verkehrsträger, eben diesen berühmten Umweltverbund, das heißt Fußverkehr, Fahrradverkehr, öffentlicher Verkehr, das, was eben deutlich geringere oder zum Teil gar keine Klimaauswirkungen, Umweltauswirkungen und soziale Auswirkungen hat. Und erst an dritter Stelle sollte man das tun, was eigentlich im Moment fast nur Verkehrspolitik ist, nämlich verbessern. Natürlich ist es richtig, dass Motoren effizienter werden, dass sie sparsamer werden, dass sie weniger Schadstoffe ausstoßen, aber das kann eben nicht das einzige Ziel von Verkehrspolitik sein. Im Moment ist es das aber eben genau aus dieser Idee raus, ja, wir müssen an dem Modell nichts verändern. Wir sagen halt, wir machen die Motoren besser, wir sagen, wir stellen um auf Elektromotor, aber an dem Grundmodell verändern wir nichts. Das ist der bequemste Weg sozusagen, aber es ist der Weg, wie hoffentlich klar geworden ist aus dem Vortrag, der uns nicht wirklich weiterführt. Also im Prinzip das, was hier oben steht, das wäre das, was ich so unter Mobilitätswende verstehe, also dass man die Grundfrage nach, was ist Mobilität, was sind wirklich unsere Mobilitätsbedürfnisse, dass man das in den Mittelpunkt stellt. Das hier ist das, was man so unter Verkehrswende bezeichnet, sprich auf andere Verkehrsträger, was natürlich auch nicht falsch ist, aber was eben auch nicht alleine im Fokus stehen sollte. Ja, und das dritte sind die berühmten Effizienzmaßnahmen. Ja, was man im Einzelnen machen sollte, geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Also man Pendlerpauschale, ich schon gesagt, sollte man drüber nachdenken. In der Stadtplanung müsste man wahnsinnig viel tun. Es müsste alles darauf ausgelegt werden, kurze Wege zu machen, Nahräumlichkeit, nahe Einkaufsmöglichkeiten. Das müsste alles oberstes Ziel von Stadtentwicklung sein, dezentrale Strukturen zu fördern, regionale Wirtschaftskreisläufe fördern, dass eben nicht der berühmte Wein aus Chile billiger ist als der Wein, der hier produziert ist und so weiter. Das ist eben alles auch nur so, weil die Transportkosten im Moment so gering sind. Dann, dass man die externen Kosten, die ich vorhin gezeigt hatte, internalisiert, sprich, dass die alle bezahlt werden müssen mit dem Transport und mit dem Verkehr. Denn dann hätte man ganz andere Kostenstrukturen. Und dass man Verkehrswegeausbau tatsächlich endlich mal zurückstellt, nicht mehr neue Autobahnen baut, sondern überlegt, wo müssen wir denn eigentlich hin? Und nur dort ausbaut, wo man den Verkehr tatsächlich nicht verlagern kann. Also konkret könnte das heißen, wenn eine Autobahn überlastet ist, so wie hier, bisher ist die einzige Logik, die man hat, dass man eine neue Autobahn baut oder neue Spuren dran baut. Das ist das, was im Moment passiert. Aber man könnte ja genauso drüber nachdenken, ob man parallel vielleicht einen Fahrradschnellweg bauen könnte, der Leute für überschaubare Pendlerwege bis 20 Kilometer durchaus eine Alternative ist, in anderen Ländern schon längst gang und gäbe, oder ob man eben parallel den öffentlichen Verkehr ausbaut und so auch Verkehr dorthin verlagern kann. Das ist was im Moment, zum Beispiel im Bundesverkehrswegeplan, zwar offiziell zu prüfen ist, nennt sich Alternativenprüfung, aber real überhaupt nicht passiert. Oder auch, dass man eben nicht mehr nur nach diesen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen guckt. Das ist so ein bisschen Verkehrsplanung, wie es im Moment ist. Man hat das zu Hause und die Arbeit und da muss man möglichst schnell hin und her. Sagen die feministischen Verkehrskritikerinnen, das ist eine sehr männliche Denkweise, deswegen habe ich das hier mal gekennzeichnet. Und die weibliche Sichtweise, die immer die Gegenstellen ist, dass oft eigentlich die realen Wege, vor allem von Frauen, aber es betrifft genauso Männer, gerade in der heutigen Zeit ganz andere sind. Die sind nämlich immer so Netzwerkwege. Das geht immer hin und her zwischen den ganzen Sachen. Das ist ein ganz anderes Optimierungsproblem, als wenn ich nur sage, ich muss so schnell wie möglich von einem Ort zum anderen kommen. Da geht es um ganz andere Fragen. Da muss ich ein ganz anderes Verkehrssystem für aufbauen. Ja, dann die zweite Forderung, dass man den Fuß- und Fahrradverkehr eben voranbringt. Also das heißt natürlich richtige Infrastruktur dafür. Man kann über solche Sachen wie grüne Wälder an Ampeln eben für Fahrradgeschwindigkeit nachdenken. Längst Realität in Kopenhagen. In Berlin denkt man zumindest jetzt langsam mal drüber nach. Sichere Straßenquerungen sind ein Thema. Tempo 30 in der Stadt, hatte ich schon mal erwähnt, macht für andere Verkehrsteilnehmer, die keinen Motor haben, das Ganze sehr viel sicherer und sehr viel angenehmer. Man müsste überhaupt über viele Punkte der Straßenverkehrsordnung nachdenken. Auch ein wichtiger Punkt, aber können wir sonst noch in der Diskussion diskutieren. Und für die Angebotsverbesserung im öffentlichen Verkehr, da muss man viel am Liniennetz tun. Sicherlich so hier in Berlin, da rede ich jetzt noch mehr über das Land, aber auch in Berlin ist da noch Luft. Lückenschlüsse, Haltestellen erhöhen, den Takt erhöhen an vielen Stellen. Auch in Tagesrandzeiten gutes Angebot haben. Barrierefreiheit ist ein großes Thema. Menschenbedienter Service ist für ganz viele Leute ein großes Thema, dass das eben immer mehr automatisiert wird und man keinen mehr trifft. Zuverlässigkeit, dass man Verbesserungen auch mal auf Kosten des Autoverkehrs machen darf. Auch bis vor kurzem noch ein absolutes Tabu. Und dass man das Ganze integriert mit dem Fuß- und Fahrradverkehr als Umweltverbund. Übrigens ein radikales Gegenmodell zu dem jetzigen öffentlichen Verkehr, wollte ich nur noch mal wenigstens in den Raum werfen, wäre der fahrscheinfreie ÖPNV. Kostenlos, sage ich nicht, ganz bewusst, weil er verursacht natürlich Kosten. Irgendwie muss ein öffentlicher Verkehr gut finanziert werden, vor allem wenn man einen guten öffentlichen Verkehr will. Aber es gibt durchaus Modelle, wie man entweder über eine Bürgerabgabe, so ähnlich wie wir heute alle schon für Fernsehen und Radio bezahlen, ob wir es nutzen oder nicht, wo man das über eine Bürgerabgabe machen würde, oder das französische Modell, dass man eben eine Abgabe von den Betrieben sich holt, weil man sagt, die profitieren ja auch davon, dass die Leute zur Arbeit kommen und zurück. Also ist es auch deren Verantwortung, für den öffentlichen Verkehr zu zahlen. Und dann kann man den öffentlichen Verkehr in der Benutzung gratis machen, was erstens die Attraktivität natürlich wahnsinnig erhöht. Die Leute haben dann eine relativ geringe Hemmschwelle, den öffentlichen Verkehr zu benutzen und auch natürlich wichtige soziale Auswirkungen hat. Denn viele Leute können heute den öffentlichen Verkehr nicht benutzen, weil sie sich trotz des angeblichen Sozialtickets den nicht leisten können. Also das auch noch ein Faktor. Hier hat man das mal, wo das in Frankreich überall schon Realität ist. Also es ist auch keine absolute Traumtänzerei, wenn man in solche Forderungen geht und fordern ja inzwischen auch immerhin schon 3 Parteien in Berlin, das zu machen. Ja, und tatsächlich macht eben das Angebot einen Unterschied. Wenn man hier nochmal sieht, Los Angeles als die klassische autogerechte Stadt, also autogerechter geht es wirklich nicht mehr als mit diesen ganzen Freeways und das Gegenmodell zum Beispiel, was Amsterdam eingeschlagen hat, die eben ganz stark auf Fahrradverkehr gesetzt haben. Und das nochmal kurz mit einer Tabelle unterlegt. Je nachdem, was man mit der Stadt macht, hat man ganz unterschiedliche Verteilungen des Verkehrs. Zum Beispiel in Paris über die Hälfte der Wege zu Fuß. Das ist eine Stadt der kurzen Wege, da ist alles sehr, sehr dicht beisammen. Dann Kopenhagen 36% Fahrradverkehr weiter ansteigend, inzwischen sogar noch höher, das sind ein bisschen ältere Zahlen, während zum Beispiel man in Los Angeles 1% hat. Das sind so die kleinen Unterschiede. Dafür in Los Angeles immer noch 78% Fahrradverkehr oder in Deutschland auch Stuttgart, ausgerechnet Stuttgart, wo nun 2 der großen Autobauer sitzen, ist auch wahrscheinlich kein Zufall. Und öffentlicher Verkehr, das sind die Schweizer ganz vorne, zum Beispiel hier Bern mit über der Hälfte oder, jetzt komme ich wieder vor, Bern mit über der Hälfte oder Zürich steht auch mit 63% sehr gut da oder auch Warschau. Also man sieht, was man lokal politisch macht, hat große Auswirkungen auf die Verteilung des Verkehrs. Die zweite Bahnreform lasse ich jetzt vielleicht mal weg. Vieles, was ich dargelegt habe, was bei der Bahn schiefläuft, sollte man beheben, indem man das eben politisch angeht. Und das nur noch am Schluss als kleine Motivation, weil es immer heißt, ja, wenn ihr da redet von Verkehrswende, Mobilitätswende und so weiter, sehr schön und gut, das wollen so ein paar Ökos und Linke wie ihr, aber eigentlich will das doch keiner. Das stimmt nicht. Das hier ist das Ergebnis der aktuellen Studie Umweltbewusstsein in Deutschland, die das Umweltbundesamt gemacht hat, also auch wieder hochoffizielle staatliche Zahlen. Und da sagen 82% der Befragten, sie wünschen sich eine Stadt, die weniger fürs Auto ausgebaut ist und mehr für die Alternativen ausgebaut ist. Das heißt, das sagt eine ganz überwältigende Mehrheit, mehr als 2/3 der Menschen sagen, sie wollen das. Also eigentlich ist das mehrheitsfähig, dass man da in eine andere Richtung geht. Aber tatsächlich, ja, passiert es eben bisher leider nicht. ist die Frage, wie kommt man weiter? Ist es jetzt ein individuelles Problem? Muss jeder umsteuern und möglichst autofrei leben und viel mit Alternativen unterwegs sein, wo es geht? Oder ist es ein politisches Problem? Meine Herangehensweise ist es beides. Also wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, erstmal soll die Politik uns einen besseren öffentlichen Verkehr machen und das Auto ein bisschen ins Hintertreffen bringen, dann steuern wir alle um. Aber umgekehrt zu sagen, ja, es ist nur ein individuelles Problem und es ist nur eure Verantwortung, jetzt eben anders mobil zu sein, das trifft es auch nicht. Es ist eben immer so, dass man tatsächlich die Energie in die Richtung braucht. Man braucht Menschen, die anders leben und dann kann man auch die Politik vorantreiben. Ich glaube, man braucht eben beides. So wie man es ein bisschen hier sieht, das sind zwei Fahrradfahrer in London, die sehen da noch relativ verloren aus, nicht besonders glücklich. Aber ein schönes Beispiel, finde ich, wo das Leute ganz gut in die Hand genommen haben und verknüpft haben, ist die Critical Mass. Das sind so große Massenfahrradtouren, wurde erfunden in San Francisco vor inzwischen, glaube ich, fast 20 Jahren. Und da haben ein paar Leute, die eben im Verkehr unterwegs waren, sich wahnsinnig unwohl gefühlt haben, zu Recht als Fahrradfahrer gesagt, hey, lass uns doch zusammenfahren, das ist sicherer, lass uns das als eine Tour machen. Und die haben einen Trend gesetzt. Da sind auf einmal Hunderte und inzwischen sind es manchmal bis zu 7.000, 8.000 Menschen, die da zusammen unterwegs sind. Und das hat natürlich den Charakter einer politischen Demonstration. Also es ist ein Zeichen, wo jeder sieht in der Stadt, pass auf, es sind viele Fahrradfahrer, die sind aktiv und die sind unterwegs und auf die muss man achten. Aber gleichzeitig ist es eben nicht so ein verkniespertes politisches Dasein, sondern es ist auch eine große Party, die stattfindet. Und das finde ich eigentlich ein schönes Zeichen, wie man das mit dem eigenen Handeln und politischen Handeln ganz gut zusammenbringen kann. Und ja, also Abschluss, es gibt ja ein paar hoffnungsvolle Anzeichen, glaube ich, die in die Richtung gehen. Das eine ist die Klimadiskussion. Also es ist Ansage, bis 2050 soll der gesamte Verkehr dekarbonisiert sein. Also da müssen wir jetzt wirklich aktiv werden. Das müsste eigentlich jedem klar sein, eigentlich. Dann haben wir den großen Abgasskandal, wo wir wissen, die Autos, die wenigstens leidlich sauber getan haben, sind es bei weitem nicht so. Es war alles eine große Lüge. Sie sind nicht mal in Ansätzen sauber. Und die große Postwachstums- und Degrowth-Debatte sehe ich auch als eine große Frage, weil das, was ich hier für Mobilität skizziert habe, das geht ja eigentlich genau in die Richtung, dass man eben hinterfragt, braucht man dieses Wachstum immer weiter, macht uns das Wachstum wirklich glücklicher. Ja, und tatsächlich, was man auch jetzt immer wieder in Untersuchungen sieht, dass eben so unsere Generation, die mit 30er, nicht mehr so stark aufs Auto setzen. Für die ist das Auto nicht mehr das Statussymbol. Angeblich dann andere Sachen, Smartphones und so weiter, Fernreisen, ob das nun immer ökologischer sind, ist eine andere Frage. Aber zumindest geht der Trend doch in eine andere Mobilität und spielt der Führerschein das Auto nicht mehr die Rolle. Also das nur als ein paar hoffnungsvolle Anzeichen, dass das vielleicht nicht nur Traumtänzerei ist, was ich hier dargelegt habe, aber können wir vorstellen, dass es jetzt noch ein paar Fragen und Diskussionspunkte gibt, die daraus entstanden sind.